Ich möchte euch noch ein paar Folien zeigen, die, glaube ich, auch nicht unwichtig sind. Ich habe einfach eine kleine Liste zusammengestellt. Und da habe ich auch bei den Kommentatoren Anleihen genommen, die haben schon vor mir diese Listen zusammengestellt. Ja? Wo kommen Posaunen im Alten Testament vor? Wir haben das schon einmal erwähnt. Wäre ja wichtig, dass wir uns das anschauen. Ja? Ich habe hier also keine hundertprozentig vollständige Liste. Im Alten Testament steht nicht immer das Wort Posaune. Wir im Deutschen, wir sprechen bei der Offenbarung von Posaunen. Im englischen Sprachraum sind es Trumpets, Trompeten. Da fragt man sich schon, naja, was ist der Unterschied? Warum sagen die einen Posaunen und warum sagen die anderen Trompeten? Ja? Trompete, das ist so mit einer Schlinge und Ventilen oben, und Posaune, da denken wir an so eine Zugposaune. Für uns ist es nicht ganz das Gleiche. Ja? In Wirklichkeit war es wahrscheinlich weder Trompete noch Posaune in unserem heutigen Sinn, sondern so ein langes Rohr. Ja? Und da hat man natürlich nicht die Möglichkeit, alle diese Halbton- und Ganzton-Schritte zu produzieren, sondern mit dem Mund, ich bin da kein Bläser, ich kenne mich da zu wenig aus, aber mit den Lippen kann ich ja da unterschiedliche Töne produzieren mit so einem Instrument. Ja? Und der Tonumfang war dann wahrscheinlich eher eingeschränkt. Im Alten Testament waren das oft auch Tierhörner, die man verwendet hat. Widerhorn oder was auch immer, Schofar. Ja? Im Neuen Testament gibt es natürlich dann auch diese Metallinstrumente. Und an diesen Stellen im Alten Testament, wo vielleicht bei uns jetzt Horn steht oder Widerhorn oder was auch immer, steht dann in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, also in der Septuaginta, immer dieses gleiche Wort, das auch in Offenbarung 8 und 9 verwendet wird. Ja? Also es ist durchaus eine Sache, die vergleichbar wäre. So, schauen wir uns die Liste hier an. Grundsätzlich in ganz verschiedenen bei ganz verschiedenen Anlässen wird so ein Instrument verwendet. Bei der Anbetung, beim Schlachtruf im Krieg, ja, als Signalinstrument, und es wird von Priestern geblasen. Allein in 4. Mose 31, Vers 6 werden hier verschiedene Verwendungsmöglichkeiten aufgezählt. Ja. 4. Mose 31, Vers 6. Bei der Wüstenwanderung, da gab es immer wieder so einen Ton, wenn die Israeliten Halt machen sollten oder wenn sie wieder aufbrechen sollten und weiterzogen. Ja? 4. Mose 10, Vers 2. Das hat also überhaupt jetzt nicht wirklich unbedingt religiösen Charakter oder Kriegscharakter, sondern es war einfach ein Signalton. Jetzt ist es soweit, macht euch bereit, packt eure Zelte, wir wollen wieder weiterziehen. Natürlich ist dieses Instrument, dieses Schofar, auch als Kultinstrument in Verwendung. In 4. Mose 10, 7 bis 10 werden einige Anlässe aufgezählt, wo im Gottesdienst hier dieses Blasinstrument verwendet wird. Und wie gesagt, dieses hebräische Wort in der griechischen Übersetzung der Septuaginta ist dann das gleiche wie auch in Offenbarung 8. Diese Posaune halt, wie wir es dann nennen. Beim Krieg wird das verwendet. Ja? Da geht es um Saul und Kriege im Alten Testament, 1. Samuel 13, 3, 2. Samuel und so weiter. Ja? Da wird es als Signalton verwendet. Ja? Der Krieg ist zu Ende oder der Krieg beginnt oder was auch immer dann das zu bedeuten hat. Es ist die Warnungsbotschaft. Ezekiel 33, 3 bis 6, dieser Wächter, ja. Wenn also da der Feind gekommen ist und der Wächter an der Stadtmauer steht oder obendrauf und vom Turm runterschaut und er sieht da in der Ferne den Feind, was macht er? Er bläst dieses Signal, damit die Tore geschlossen werden, sich alle in die Stadt retten können und so weiter. Ja? Also es dient zur Warnung. Für uns jetzt besonders interessant wird es jetzt ja auch mit diesem Fest des Posaunens, so müsste es eigentlich heißen, des Posaunenblasens in 3. Mose 23, 24. Das ist also ein paar Tage vor dem großen Versöhnungstag gewesen. Da hat man also ganz speziell auch dieses Fest des Posaunenblasens gehabt. Da hat man also besonders geblasen. 3. Mose 23, Vers 24. Im gleichen Kapitel wird ja auch dann der große Versöhnungstag erwähnt. Ja. Allerdings nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern auch bei anderen Festen, beim Neumond oder beim Vollmond wurde geblasen. Psalm 81, Vers 4. Die Psalmen sind ja im Gottesdienst auch verwendet worden als Lieder, als Gebete, als Musik, die gesungen wurde. Ja, da sind also die Psalmen durchaus eine interessante Quelle auch, was den Gottesdienst angeht. Und dort steht Neumond, Vollmond. Es hat also nichts mit großem Versöhnungstag zu tun, nichts mit täglichem Dienst oder großem Versöhnungstag mit dieser Fragestellung, sondern das waren andere Feste. Grundsätzlich als Musikinstrument auch beim Gottesdienst, da werden auch dann Zither und Laute oder was auch immer erwähnt, ja, Psalm 98, Vers 6 oder Psalm 150, Vers 3, Psalm 150, da gibt es ja eine Reihe von Musikinstrumenten und da ist eines davon eben auch die, griechisch jetzt übersetzt, Posaune. Bei einer Krönungszeremonie des Königs in 2. Könige 11, Vers 14, da wird geblasen. Ja? Das ist also jetzt kein religiöser Anlass, sondern ein politischer Anlass. Natürlich, auch wenn der amerikanische Präsident da seinen Eid ablegt, wird ein Gebet gesprochen, da sind also Religion und Politik manchmal ein bisschen vermischt. Aber eigentlich geht es dort mehr um die Krönung eines Königs. Es gibt ein liturgisches Fasten, Joel 2, Vers 15. Joel 2. Joel 2. Das ist unser Blatt. Ja? Also da könnte man sofort wieder eine zusätzliche Parallele finden. Ja? Also auch die Posaune findet sich hier in Joel 2. Das ist also durchaus interessant. Ja? Da geht es aber offensichtlich nicht um allgemeine, normale Gottesdienste, sondern ein spezielles Fasten, das man aus irgendwelchen Gründen dann ausruft. Und ganz unten in meiner Liste habe ich auch jetzt noch Jericho dazu genommen. Josua Kapitel 6, wo die Israeliten um die Stadt Jericho ziehen und einmal, zweimal bis zum siebten Mal und dann besiegen sie Jericho. Übrigens, Jericho wäre das Exodus-Motiv? Wir haben doch was vom Exodus-Motiv vorher gesagt. Ja, im weitesten Sinn schon noch. Ja. Der Auszug aus Ägypten bis hin zum Beginn der Landnahme, es erstreckt sich zwar über einige Jahre, aber das könnte man im weitesten Sinn sehr wohl noch zum Exodus-Motiv zählen. Ja. Naja, jetzt haben wir eine lange Liste und wie gesagt, diese Instrumente kommen noch an vielen weiteren Stellen vor. Zum Teil sind es dann die gleichen Inhalte natürlich. Ja, wie werte ich das jetzt aus für Offenbarung Kapitel 8 bis 11? Wird hier ein König gekrönt? Ist das die Warnung zum Krieg? Oder ist es ein religiös-kultisches Fest, dieses Posaunenblasen in der Offenbarung? Ja? Also, wir haben jetzt das Alte Testament uns angeschaut, könnten wir sagen, zumindest in 5 Minuten so ganz schnell. Ja, wie werte ich jetzt, wie mache ich diese Auswertung fruchtbar für die Interpretation der Posaune? Das ist also gar nicht so einfach. Ja? Also ich würde sagen, Jericho wäre interessant auf jeden Fall. Ja? Allerdings auch dieses Fest des Posaunenblasens kurz vorm großen Versöhnungstag, das ist durchaus eine interessante Sache. Aber auch dieser Krieg oder dieser Warnruf durch das laute Instrument, das hat schon was auch mit den Posaunen der Offenbarung zu tun. Aber um ehrlich zu sein, eine 1:1 Zuordnung, das ist jetzt der Krieg oder das ist jetzt das religiöse Fest oder das ist jetzt Jericho, das ist schwierig, wir haben zu wenig Hinweise aus dem Offenbarungstext selbst. Also, im Grunde, ich möchte hier nur so exemplarisch aufzeigen, wie wir vorgehen müssten. Und das müssten wir jetzt mit jedem Vers machen. Wir müssten schauen, wo kommt der Hagel vor im Alten Testament? Wo kommt das Feuer vor? Wo kommt das Blut vor? Wo kommen die Bäume vor? Wo kommt das Gras vor? Ja? Und ihr könnt schon vorsichtig erahnen, das ist eine Mammutaufgabe. Ja? Da werden wir nicht so schnell fertig werden. Ja?
Gut.
Schauen wir zu einem anderen Gedanken. Die Terminologie, die Schwester Wolf hat es vorher schon angesprochen. Ja? Wir haben hier die 7 Posaunen, die werden durchnummeriert. Das heißt, die erste Posaune oder der erste Engel posaunt und dann der zweite, das wird nummeriert im Bibeltext selbst. Ja? Interessant ist, dass hier jetzt dann im zweiten Teil mit der 5. Posaune und der 6. auch zusätzliche Ausdrücke verwendet werden. Ja? Kapitel 8, Vers 13, da steht was auch von einem Wehe. Und ich sah und ich hörte einen Adler hoch am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen, Wehe, Wehe, Wehe. Wie viele Wehe? 3. Ja? Denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune, der 3 Engel, die Posaunen werden. Also hier wird offensichtlich gesagt, das Posaunen der Engel hat was mit diesen Wehen zu tun. Wenn wir dann weiterschauen, Kapitel 9, Vers 12, das ist also die 5. Posaune zu Ende, da steht, das eine Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesen Dingen. Also mit anderen Worten, auch diese 3 Wehe werden hier dann nummeriert schlussendlich. Ja? Also offensichtlich, die 5. Posaune ist gleich das erste Wehe. Ja? Ich habe dann noch da andere Texte, da könnten wir also noch mehr nachlesen. Interessant ist jetzt aber auch, dass offensichtlich diese letzten Posaunen als Plagen bezeichnet werden. Als Plagen. Das wäre hier im Kapitel 9, der Vers 18 und auch der Vers 20. Kapitel 9, Vers 18. Von diesen 3 Plagen, also es sind auch wieder 3, und dann hätte man mit den 7 Plagen von Offenbarung 16 tatsächlich wieder diese 10, die uns sofort an Ägypten erinnern. Ja? Also, es sind 3 Plagen, sie werden zwar dann nicht nummeriert, erstens, zweitens, drittens, aber offensichtlich sind die letzten 3 Posaunen gleichzeitig die 3 Wehe und gleichzeitig auch Plagen. Ja? Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, das Wort Plage ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit den Plagen aus Offenbarung 16. Ja? Wenn ich hier an Offenbarung 11 denke, da geht es um diese 2 Zeugen, um diese merkwürdigen Figuren der 2 Zeugen. Im Vers 6 steht auch, sie haben also die Macht, die Erde mit jeder Plage zu schlagen, so oft sie es wollen. Hat es was mit diesen Plagen aus den Posaunen zu tun oder mit den Plagen aus Offenbarung 16 oder sind es wieder neue Plagen? Ja? Ich würde es eher so sehen wollen. Aber es muss klar sein, das Wort, der Ausdruck, der Begriff Plage kann in unterschiedlichen Zusammenhängen, selbst im gleichen biblischen Buch der Offenbarung, dann auch ein bisschen etwas Unterschiedliches bedeuten. Aber eins ist klar, es sind 3 Plagen mit den 7 letzten Plagen, die dann ausdrücklich als die letzten bezeichnet werden. Kapitel 15, Vers 1, sind es tatsächlich 10. Ja? Kapitel 15, Vers 1, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, 7 Engel, die 7 Plagen hatten, die letzten 7 Plagen. Und die werden dann in Kapitel 16 ausgeführt. Ja? Gut, also, 7 Posaunen, 3 Wehe, 3 Plagen. Und offensichtlich gehören diese Ausdrücke so zusammen. Ich habe mir die Frage gestellt, wir haben hier die Posaunen innerhalb der Offenbarung. Wir haben auch gesehen, das Ganze hat eine Struktur. Das ist also jetzt nicht willkürlich von Johannes irgendwo platziert, sondern offensichtlich gibt es da auch im Gesamtaufbau der Offenbarung Überlegungen, die dahinter stehen. Ja? Wie hängen die Posaunen mit anderen Aussagen in der Offenbarung selbst zusammen? Ja? Ich habe da ein paar Sachen zusammengetragen. Offenbarung 8, Vers 13, ich habe das gleich an die Wand projiziert, weil ich dann mit Farben kenntlich machen werde, was da wie zusammenhängt. Wir haben das vorher gerade gelesen. Und ich sah und ich hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, 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 denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaunen der 3 Engel, die Posaunen werden. Woran erinnert das? Ich glaube, wir haben es schon einmal erwähnt. Ja? Irgendwie, irgendwo doch an Offenbarung 14, 6 bis 7. Was steht dort? Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Welche Parallelen seht ihr? Hoch oben am Himmel, ja? Das ist also eine ganz besondere Ausdrucksweise, hoch oben am Himmel. Man könnte sagen, oben oder am Himmel, aber hoch oben am Himmel, ja? Die laute Stimme, ja? Ja? Also, machen wir das jetzt bunt, ja? Und ich sah, beide Abschnitte beginnen mit und ich sah, ja? Das ist vielleicht Zufall, ja? Aber hoch oben am Himmel fliegen, hoch oben am Himmel fliegen, das ist hier eindeutig parallel. Darüber hinaus haben wir noch die laute Stimme, die habe ich da grün. Sieht man das so? Ja, das Grün ist ein bisschen blass an der Wand. Und noch was ist mir aufgefallen. Es wird hier von drei Engeln gesprochen. Ja? Drei Engel. Und die dreifache Engelsbotschaft, ja? Das liegt uns sowieso im Ohr. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, gut, ja, hängen die beiden Sachen in irgendeiner Weise zusammen? Rein sprachlich habe ich hier Parallelen. Die sind offensichtlich. Ich habe das auch im Griechischen angeschaut. Im Griechischen sind sie noch deutlicher manchmal als im Deutschen. Ja? Also im Griechischen, das mit dem hoch oben am Himmel fliegen, das ist im Griechischen ein auffälliges Wort. Ja? Das ist kein normales Wort, das gängig wäre. Ja? Also ist auffällig. Hat das eine etwas mit dem anderen zu tun? Das ist jetzt eine Frage, die ich stelle. Ja? Ich meine.
Es fällt eins mal auf, was nicht so in die Augen springt, das dreifache Wehe fehlt.
Das ja? Wehe, Wehe,
das
Wehe.
Fehlt. Und das, deshalb weist Offenbarung 8 auf eine katastrophale Situation zu. Und die fehlt in Offenbarung 14. Hier geht es eigentlich um die Anbetung des Schöpfers. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre.
Naja, die dreifache Engelsbotschaft geht schon noch weiter.
Ja, da ja gesagt, klar.
Bitteschön, Achtung, Babylon und Mahlzeichen und alles Mögliche spielt dann schnell eine Rolle. Ja? Also es ist die dreifache Engelsbotschaft, ist es eine Warnungsbotschaft, könnte man das so sagen? Ja, schon, oder? Sind die Posaunen Warnungsbotschaft? Könnte sein. Ja? Die dreifache Engelsbotschaft, wann wurde die denn verkündigt? Wann wurde die verkündigt oder kommt das erst in der Zukunft? Wie ordnen wir die historisch ein, ist die dreifache Engelsbotschaft? Hä? Also das ist die gegenwärtige Wahrheit, wie wir das gern nennen als Adventisten. Hä? Also die Milleriten haben schon begonnen, die dreifache Engelsbotschaft zu betonen. Hä? Das war also in den 40er Jahren, 1840 und so weiter. Hä? Ich werde euch morgen dann auch noch ein paar Ellen White-Zitate dazu zeigen, ja, weil ich da einen anderen Punkt damit belegen möchte. Ja. Also, dreifache Engelsbotschaft, verkündigen wir die heute auch noch oder hat das nur mit den 1840er Jahren zu tun? Ich hoffe, dass wir auch heute noch verkündigen, was da steht. Ja. Und interessanterweise, Ellen White sagt, das wird knapp mit dem Spätring, knapp vor Ende der Gnadenzeit, ganz besonders noch verkündigt werden. Ja? Und sie sagt, es mündet dann ein in diesen lauten Ruf von Offenbarung Kapitel 18. Ja? Also mit anderen Worten, diese dreifache Engelsbotschaft hat von den 1840er Jahren bis ganz zum Schluss der Gnadenzeit ganz besondere Bedeutung. Ja? Wenn ich jetzt sage, aufgrund dieser Parallele, die sprachlich eindeutig da ist, das hat vielleicht auch was zu tun mit Offenbarung 8, Vers 13. Offenbarung 8, Vers 13, die wievielste Posaune ist das? Nein, Offenbarung 8, Vers 13, das ist erst die vierte. Das ist die vierte Posaune. Könnte es sein, dass wir in der vierten Posaune leben? Eine heretische Frage vielleicht, wenn ich diese Tabelle vorher gesehen habe. Ja? Also ich möchte nur, dass wir nachdenken über solche Dinge. Ja? Ein anderes Beispiel. Offenbarung 14, Vers 7, wir haben es gerade gelesen. Ja? Also wir haben hier Elemente wie Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Das erinnert uns natürlich an das Sabbatgebot auch. Ja? Das ist für uns ein Hinweis. Aber wenn ich das jetzt mit den Posaunen vergleiche, wie schaut das aus? Und der dritte Engel posaunte, es fiel vom Himmel, den Himmelhammer. Ja? Drei Verse vorher und der dritte Teil der Erde verbrannte. Haben wir auch. Vers 8 und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Vers 10 und auch die ganz unten Wasserquellen sind betroffen. Ich verwende da immer die Elberfelder Bibel, ja, und ich habe das auch im Griechischen nachgeprüft. Es sind die gleichen griechischen Ausdrücke, was auch immer eure Bibelübersetzungen sagen. Himmel, Erde, Meer, Wasserquellen, das steht im Griechischen immer gleich dort. Ja. Naja, wir haben schon vorher eine Parallele zwischen der dreifachen Engelsbotschaft und jetzt sehen wir noch eine zweite Parallele, die hier irgendwie deutlich wird. Ja. Also, die Frage ist, hat das jetzt eine Bedeutung? Ja? Ist das reiner Zufall? Na, da sage ich sofort nein. Ich glaube nicht an den Zufall, ja, wenn es um die Bibel geht, speziell wenn es um die Offenbarung geht oder inspiriertes Wort Gottes geht. Da sage ich nein. Zufall kann das nicht sein. Irgendwie macht das Sinn. Irgendwie muss da ein Zusammenhang bestehen, aus meiner Sicht. Die Frage ist, wie soll ich das jetzt interpretieren? Wie soll ich das deuten? Wie soll ich das auswerten. Ja? Schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Offenbarung 9, 20 und 21. Ich habe da den Text wieder. Ja? Wir haben das auch schon einmal gelesen, wie wir uns die Frage gestellt haben, sind die Posaunen innerhalb der Gnadenzeit? Und ich glaube, ja. Ja. Lesen wir noch einmal den Text. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von den Werken ihrer Hände, nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die hölzernen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Welche Elemente sehe ich da? Wen beten die an? Die Dämonen und die Götzenbilder. Das sieht man da leider nicht ganz so deutlich. Das ist blau, ja, so hellblau. Die Dämonen und die Götzenbilder. Sie taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Das, was sie geschaffen haben. Die Götzenbilder sind ja Menschenwerk. Ja. Und es geht um, das Rote sieht man, glaube ich, ja, es geht um die Anbetung. Das ist übrigens ein ganz zentrales Thema dann in der Offenbarung. Ja? Kapitel 13, 14, 12, 13, 14. Es geht um Anbetung. Und zum Schluss hier die Mordtaten, Zauberei, Unzucht, Diebstahl. Woran erinnert es? Ja, es erinnert an Babylon. Unzucht ist ein Begriff für Babylon. Ja? Aber jetzt die Kombination. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Und Zauberei kommt in den 10 Geboten nicht vor, aber das andere sind Elemente aus den 10 Geboten. Merkt euch diese Farben, merkt euch diese Elemente. Ich blättere zur nächsten Folie, Offenbarung 14, die dreifache Engelsbotschaft. Ich habe da immer Teile herausgenommen. Wir sollen nicht die Dämonen und Götzen anbeten, sondern, blau jetzt, oben in der ersten Zeile, wir sollen Gott anbeten. Das Wort beten, anbeten, kommt hier mehrmals vor in diesem Zusammenhang. Es sind die Werke ihrer eigenen Hände in Offenbarung 9. Und da sind es die Werke Gottes, Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Ja? Die er gemacht hat. Ja? Und schlussendlich die Beschreibung der Gläubigen im Vers 12. Das sind die, die die Gebote Gottes halten. Also wenn ich will, ja, und andere Theologen vor mir haben das auch schon gesehen, ich bin also da nicht der Erste, der das sieht, ja, Wenn ich will, kann ich sagen, zwischen Offenbarung 9, dem Schlussteil, und der dreifachen Engelsbotschaft, ja, es gibt immer wieder diese Parallelen, die sind immer wieder vorhanden. Ja? Was sie zu bedeuten haben, das ist jetzt dann die grundsätzliche Frage. Aber sie sind nicht von der Hand zu weisen. Ja? Also ich sehe da jetzt zwei Hände. Lass mal die Schwester Wolf, die sich schon gemeldet hat, und dann den Bruder Teubenbacher zu Wort kommen.
Ich finde es schade, dass sich noch niemand dran gemacht hat, das Ganze mal über die Sicht des Teleskopmodells versuchen auszuwerten. Denn wir sehen ja anhand der Parallelen, dass ja eigentlich die Bosaunen, ich meine, das sehe ich jetzt so schnell und kurz, eigentlich in die Zeit ab 1844 bis zu Ende gehen.
Also, tja, das ist
parallel zur Dreiengelsbotschaft passiert das alles, was in den Bosaunen
also,
steht.
Das ist ja eine Sache, die auch ein Armin Krakulinik behauptet hat, vielleicht mit anderer Begründung. Wer hat gesagt, die Szene am Räucheraltar ist für ihn entscheidend für die Datierung? Ja? Ich sage, lassen wir mal diese Szene für die Datierungsfrage weg und schauen wir, was inhaltlich an Parallelen vorhanden ist. Und dann hast du recht. Offenbarung 14, das ist für uns Adventisten die Endzeit ab 1844, so ganz grob gesprochen. Und die Parallelen sind wohl da. Ja? Da
braucht man nicht. Es hat nur noch niemand offenbar mal versucht, es nach diesem Teleskopprinzip auszulegen.
Das müssen wir dann schauen, ob das Sinn macht und funktioniert. Ja?
Weil wir haben dort 12 Auslegungen.
Versuchen wir es morgen. Ja? Ich habe jetzt keine Folie dafür vorbereitet, aber ich habe mir vorgenommen, für morgen mache ich das noch. Ja? Bruder Teubenbacher.
Die drei Texte von Offenbarung 9, also von Vers 20 weg, da fällt mir auf, da steht, und sie bekehrten sich dennoch nicht. Und jetzt frage ich mich, ob nicht diese drei Posaunen hineinreichen in die Plagen bis zur Wiederkunft Christi.
Naja, die Plagen, Offenbarung 16, sind sicher nach dem Ende der Gnadenzeit. Da bin ich mir deswegen so sicher, weil Ellen White sagt, diese Plagen von Offenbarung 16, die kommen nach dem Ende der Gnadenzeit. Einwand oder Kommentar?
Das steht aber auch in den Plagen, dass sie nicht mehr Buße tun.
Richtig, diese das Formulierung Gleiche. Findet sich interessanterweise auch dort. Ja? Also die Frage ist jetzt, wie müssen wir das wieder deuten? Die Parallele ist vorhanden, da hätten wir also eine Parallele zwischen Posaunen und Plagen. Und ich habe da eine Folie, da habe ich noch mehr Parallelen. Ja? Also die Parallele ist da. Wie kann ich behaupten, das eine ist Gnadenzeit und das andere ist nicht mehr Gnadenzeit? Ja? Das ist also ein berechtigter Einwand, absolut berechtigt. Ja? Bitte.
Ich habe dazu auch noch eine Frage. In der fünften Posaune in Offenbarung 9, Vers 4, ist auch die Rede von den Menschen, die das Siegel Gottes nicht haben.
Ja?
Erinnert ja auch irgendwie an das Ende der Gnadenzeit.
Das Siegel Gottes, das schauen wir uns morgen an. Ja? Also darauf muss ich noch eingehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja? Danke für den Hinweis. Trotzdem, Offenbarung 16, Offenbarung 9. Ich würde trotzdem sagen, auch wenn die Formulierung jetzt durchaus ähnlich klingt, das ist unbestritten, es könnte was Unterschiedliches meinen. Ich denke jetzt wieder an den Pharao des Auszugs. Wisst ihr, wie das im Alten Testament drinnen steht? Da steht drinnen, er verhärtete sein Herz. Und dann steht drinnen, Gott hat sein Herz verhärtet. Und man stellt sich die Frage, ja, war es jetzt er selber oder war es der liebe Gott? Wenn es der liebe Gott ist, was kann der arme Pharao dafür? Ja? Er kann ja dann gar nicht mehr aus. Ja? Ich habe für mich die Schlussfolgerung gezogen, am Anfang hat er es selber verhärtet. Irgendwann diese Sünde gegen den Heiligen Geist begangen und dann hat es auch Gott getan. Es war von ihm der erste Schritt, der getan war und für den gab es dann irgendwann keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Könnte es sein, dass wir dieses Prinzip jetzt ähnlich hier auf die Plagen und Posaunen übertragen. Ja? Bei den Posaunen gibt es vielleicht noch die Möglichkeit, auch wenn die Formulierung ähnlich ist, und bei den Plagen, bei den letzten Plagen dann nicht mehr. Ich bin ein bisschen unsicher, ja? Aber ich habe euch ja gestern genannt im Kapitel 11, da gibt es eben noch diesen anderen Hinweis, ja? Wo eben da diese Stadt zerbricht und dann doch manche Gott die Ehre geben. Ja? Wenn das im Zusammenhang der Posaunen steht, könnte das ein Hinweis sein, dass noch Gnadenzeit ist, für mich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob ich damit jeden überzeugen kann, das gebe ich zu. Ja? Bitte, schauen wir noch einmal mit dem Mikrofon da nach hinten, dass wir da in der Diskussion bleiben.
Ich habe noch mal eine Frage dazu. Wenn man sich anschaut, die dritte Engelsbotschaft, sie spricht ja davon, dass die Menschen, die das Siegel des Tieres haben, gequält werden. Und da ist auch die Rede von Feuer und Rauch und Schwefel. Und in der fünften Posaune ist die Rede davon, dass die Menschen, die das Siegel Gottes nicht haben, gequält werden. Und da kommt auch Feuer und Rauch und Schwefel. Also ich sehe da irgendwie schon viele Parallelen.
Also danke, du übernimmst gleich dieses Prinzip, das ich da versuche weiterzugeben, ja, und überträgst es auf andere Passagen. Ja. Also wir müssen anfangen, auch so zu denken. Ja. Das ist eben der Punkt, den ich da vermitteln will. So, ich schaue auf die Uhr. Wir haben noch 5 Minuten. Ich will euch da noch ganz kurz was zeigen. Und ich habe bis heute, bis jetzt, bis zu dieser Minute noch nicht verraten, was ich wirklich denke über die Posaunen. Ja. Also ich stehe da auch noch nicht auf der Liste drauf, aber das werde ich morgen noch tun. Ja. So, das haben wir uns angeschaut. Ein anderes Beispiel. Offenbarung 9, Vers 16. Da haben wir ein interessantes Phänomen. Johannes in der Vision sieht nicht eine Sache, sondern hört etwas. Meistens sieht er was. Aber hier hört er etwas und er hört eine Zahl. Er hört eine Zahl. Offenbarung 9, Vers 16. Und die Zahl der Kriegsheere zu Ross war 2 × 10.000 × 10.000. Ich hörte ihre Zahl. Das ist der Text der Elberfelder. In der Luther, da steht das nicht ganz so deutlich. Ja? Aber da in der Elberfelder ist es durchaus korrekt aus dem Griechischen übersetzt, 2 × 10.000 × 10.000. Das kann man ausrechnen. Wie viel ist das dann? 200 Millionen. Ja, also das ist eine große Zahl. Das kann man ausrechnen. In der Lutherbibel kann ich es nicht ausrechnen, weil das so vage gehalten ist. Aber der griechische Grundtext wird von der Elberfelder gut wiedergegeben. Es gibt nur 2 Stellen in der Offenbarung, wo Johannes eine Zahl hört. Das ist die eine. Und die andere? Kapitel 7, Vers 4. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000. Und dann werden diese Stämme genannt. Ja? Das sind die einzigen 2 Stellen in der Offenbarung, wo Johannes eine Zahl hört. Naja, in welchem Verhältnis stehen die jetzt zueinander? 144.000 und die anderen sind 200 Millionen. Also wir sehen, die einen sind die Großen und die anderen sind von der Zahl die Kleinen. Es ist jetzt nicht ganz klar, wer sind denn diese 200 Millionen? Das sind offensichtlich die bösen Mächte hier. Ja? Ob das jetzt Menschen, Dämonen sind, möchte ich einmal offen lassen, aber die bösen Mächte. Und die guten Mächte sind von den Menschen her gezählt 144.000. Jetzt könnte man natürlich Zahlenspielereien anstellen, ja? Das Verhältnis uns anschauen. Gut, böse, 144.000 zu 200 Millionen, das ist, ich hoffe, ich habe mich mit dem Taschenrechner nicht vertan, 1 zu 1389. Ja? Also ein deutliches Verhältnis. Übrigens, wie schaut es aus? Weltbevölkerung, Adventgemeinde, welches Verhältnis haben wir da? Habe ich auch aufgeschrieben. Circa 16 Millionen Adventisten, circa 6,7 Milliarden Menschen, das wäre 1 zu 421. Ja? Wenn wir jetzt sagen, da kommt noch die Sichtung, und für die anderen der Spätregen, da bekehren sich noch manche, dann kommen wir circa auf das gleiche Verhältnis. Ja. Also bitte nehmt das jetzt nicht ernst. Ja. Ich will hier nicht die Offenbarung so deuten. Ja. Aber es sind klare Verhältnisse, das kommt doch rüber. Ich weiß nicht, was der Frank Hasler euch schon alles erzählt hat, aber die übrigen sind immer eine kleine Gruppe. Und die große Masse steht im Gegensatz dazu. Aufgrund dieser Zahlen würde ich sagen, stimmt auch in der Offenbarung. Ja? Gut, schauen wir uns noch Parallelen an, ich schließe gleich ab. Posaunen und Plagen in der Offenbarung, ich meine jetzt nicht die ägyptischen Plagen. Ja? Es sind 7 und es sind noch einmal 7. Ja? In der ersten Plage ist die Erde, in der ersten Posaune ist die Erde betroffen. Und in der ersten Plage, interessanterweise, kommt auch die Erde vor. Ja? In der zweiten Posaune und in der zweiten Plage steht, dass das Meer zu Blut wird. Läuft es parallel? Die Flüsse und Quellen werden erwähnt. Ich habe immer den Bibeltext dazu geschrieben. Ja? Sonne, Mond und Sterne. Bei den Plagen wird nur die Sonne erwähnt. Aber immerhin, die Sonne ist da. Bei den Posaunen ist es die Finsternis aus dem Abgrund und bei den Plagen eine Finsternis da um den Thron des Tieres. Also Finsternis ist das Stichwort. In der sechsten Posaune wird der Euphrat erwähnt und die Engel, die dort stehen. Interessanterweise auch in der sechsten Plage wird der Euphrat erwähnt, der vertrocknet, um da diesen Weg für die Könige vom Aufgang der Sonne zu bereiten. Und im siebten Element, da ist eine laute Stimme, das Reich Christi beginnt, ja, und bei den Plagen ist auch wieder eine laute Stimme, die dann verkündigt, es ist geschehen. Ja. Was sagt ihr dazu? Gibt es da Parallelen? Sind die offensichtlich? Ja? Also,
wie wenn die Posaunen in die Plagen nehmen.
Ja, es scheint so, als ob sich das dort intensiviert und weitergeht. Ja? Es scheint wirklich so zu sein. Es gibt eindeutige Parallelen, das braucht man nicht diskutieren, das ist so. Ja, das sind alle so. Ich habe den Eindruck, man könnte es vielleicht so formulieren, die Posaunen sind der Vorgeschmack, vielleicht bittere Vorgeschmack, nicht im positiven Sinn, ja, auf das, was mit den Plagen noch kommen wird. Und noch ein dritter Punkt hier. Die Posaunen sind noch limitiert. Dort lesen wir immer, es ist ein Drittel betroffen. Das ist, als ob es mit Gottes Gnade noch vermischt wäre. Nicht alle Bäume sind betroffen, nicht alle Flüsse oder Quellen sind betroffen. Es ist nur ein Drittel bei den Posaunen. Bei den Plagen, da steht nichts mehr von einem Drittel. Das ist die volle Gerichtsgewalt, die hier zum Wirken kommt. Also, ich kann schon verstehen, dass es jetzt Adventisten gibt, die sagen, okay, die sieben Plagen aus Offenbarung 16, das ist ganz das Gleiche wie die sieben Posaunen. Beides nach dem Ende der Gnadenzeit, die Parallelen sind so überzeugend, das ist das gleiche Ereignis schlussendlich. Ja? Ich würde sagen, naja, dann hätte sich Johannes wohl nicht so viele Verse Zeit genommen, um das alles doppelt zu sagen. Ich glaube nicht, dezidiert nicht, dass es das gleiche Ereignis ist. Was ich glaube ist, die sieben Posaunen sind in der Gnadenzeit und die sieben Plagen nach dem Ende der Gnadenzeit. Das kann ich schon verraten. Und mehr verrate ich dann morgen. Okay? Bevor wir jetzt auseinandergehen, möchte ich euch noch zu einem Gebet einladen. Lieber Herr Jesus, wir haben heute weiter studiert und nachgedacht. Wir haben gemerkt, wie wichtig es ist, in das Alte Testament zu schauen und dieses Alte Testament auch gut zu kennen, damit man überhaupt erst in der Lage ist, dort etwas zu sehen. Und wir haben uns gefragt, wie wir das für die Offenbarung fruchtbar machen können und haben gemerkt, dass das eine ganz schön große Aufgabe sein muss. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir nicht voreilig dieses schwierige Kapitel der Posaunen interpretieren, ohne eben unsere Aufgaben auch gut erfüllt zu haben. Wir können nur zu Schlussfolgerungen kommen, wenn wir eifrig und lange und sehr intensiv studiert haben. Und selbst das ist noch keine Garantie. Herr Jesus, lass uns also demütig sein, wenn wir die Posaunen studieren, und auch ganz leise mit unseren Vermutungen, was das bedeuten könnte. Auf der anderen Seite, wenn wir von der dreifachen Engelsbotschaft reden, dann lass uns ganz laut sein, weil diese Botschaft muss die ganze Welt erreichen. Und wir wollen dich bitten, dass du uns den Mut, die Kraft und deinen Heiligen Geist schenkst, damit wir diese gewaltige Aufgabe auch mit deiner Hilfe erfüllen können. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass es uns gefangen hält im positiven Sinn, sodass wir es immer weiter studieren. Herr Jesus, wenn wir jetzt auseinandergehen, begleite uns und wir danken dir dafür. Amen.